Wir legen gleich los, gibt kein großes Drumherum. Vielleicht hat der eine oder andere schon das Kapitel sich angeschaut, Kapitel 3. Und damit ihr noch eine hübschere, eine nettere Stimme hört als meine, liest meine Frau den ersten Abschnitt vor. Das ist der erste Teil. Wir haben den Text nicht auf dem Beamer, weil Tom neu ist. Der muss erst mal gucken, wie das alles geht. Deswegen hört gut zu und dann tun wir, was da steht.
Jakobus, Kapitel 3, Verse 1 bis 12. Die Macht der Zunge. Nicht jeder von euch, meine Brüder, soll Lehrer werden, da wir doch wissen, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mensch und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rechnet sich große Dinge zu. Siehe ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer. Eine Welt voll Ungerechtigkeit ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und setzt das ganze Leben in Brand und ist selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das aufrührerische Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Munde kommt Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, meine Brüder und Schwestern. Lässt auch die Quelle aus einem Loch Süßes und Bitteres fließen? Kann auch ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen? So kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben.
Eine Sache ist wichtig, und das passt eben auch zu Jakobus, dass sie jetzt nicht einfach sagt, ich höre mir das an und gehe nach Hause, sondern dass er wirklich sagt, ich gucke mal, was da jetzt drinsteckt und was Gott mir aufs Herz legt, und das setze ich mal um in meinem Leben. Wir werden gleich sehen, dass es ja nicht darum geht, es gleich perfekt hinzukriegen, aber es geht darum, dass wir als Christen daran arbeiten, dass wir, und heute ganz speziell, unser Reden und Denken, unsere Zunge unter Kontrolle kriegen. Denn das ist das Merkmal, das für uns Christen eben steht, wie wir reden, das macht Jakobus uns eben deutlich und das hält uns allen Spiegel vor. Denn keiner ist perfekt. Manchem rutscht mal ein blödes Wort raus und es verletzt und es richtet Schaden an, obwohl es eigentlich gar nicht so gemeint ist. Und das ist doch eigentlich klasse, dass Jakobus, dass Gott uns durch Jakobus heute ins Nachdenken bringen möchte. In Kapitel 1 haben wir schon gehört, ein Christ geht anders mit schweren Zeiten um, er ist geduldig, er erduldet manches Leid und ein Christ ist halt nicht nur Hörer, nicht nur Denker, sondern auch Tuer. Ich habe mal nachgeguckt, Theologe hatte ich ja bei der Predigt gesagt, das sind die, die drüber reden und eigentlich müsste es dann auch noch die sogenannten Theogegonos geben. Gegonos ist die Tat, also die Gottestuer, könnte man sagen. Also Theologen sind eigentlich das, was Jakobus gar nicht haben möchte. Also indem wir drüber nachdenken, über Gottes Wort und es nur im Kopfe tun, erfüllen wir nicht den Willen Gottes, denn der geht immer zusammen mit dem Tun. Und ein Lebensbereich, der heute dran ist, ist die Zunge. Wie redet ihr? Wie denkt ihr? Was liegt euch auf dem Herzen? Das sollen wir unter Kontrolle kriegen. Das soll ein Merkmal von uns Christen sein. Und da ist die ganze Kommunikation mit gemeint. Ich kann ja nicht sagen, ich liebe dich zu jemandem oder Gott liebt dich und dabei so ein ganz mieses Gesicht ziehen. Das passt dann nicht zusammen. Gott liebt dich. Ja, das kommt nicht rüber. Also die ganze Kommunikation ist betroffen. Darum geht's. Der Tonfall, wie ich Menschen ansehe Und da fielen mir gleich ein paar Geschichten zu ein. Lukas 19, Zachäus, die bekannte Geschichte aus dem Kindergottesdienst. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu Zachäus: Steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Also nicht nur, wie wir reden mit dem Mund, sondern die ganze Kommunikation soll sich ändern, wenn ich an Jesus glaube und ihm nachfolge. Das muss man spüren. Wenn ich dem anderen sage, Gott liebt dich, dann muss die Freude da auch irgendwie zu spüren sein. Dann muss ich ihn angucken. Dann kann ich nicht zu Boden gucken, ganz verschämt, und sagen, Gott liebt dich. Es muss überzeugend sein. Schöne Stelle, Petrus, Johannes gehen zum Tempel und da liegt der Bettler, der um Almosen bettelt, und dann steht da in Apostelgeschichte 3, Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Hebt ihn auf mit seinem Blick und dann spricht er. Gott hat uns also Möglichkeiten zur Kommunikation gegeben, aber nur ein Mund, nicht vergessen. Ein Mund, zwei Ohren. Schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Das sind die ersten Merkmale eines Christen, die Jakobus uns hier nennt in seinem ersten Kapitel. Und da merken wir, wenn wir in der Bibel gucken, ein Wort alleine kann viel auslösen. Ganz am Anfang, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Da steht, er sprach. Ein Wort von Gott ist genügt. Jesus, Sturmstillung. Er bedrohte den Wind und das Meer und er sprach, sei still. Und es wurde still. Ihr merkt also, wenn Gott ein Wort spricht, wenn Jesus ein Wort spricht, das reicht. Könnte das bei uns genauso sein? Das wäre es doch, wenn wir das so kontrollieren, wenn wir Gott unser Reden überlassen, dass es Auswirkungen hat. Worte haben Macht. Aber eben in beide Richtungen. Ich kann verletzen, das wisst ihr alle. Worte können richtig wehtun und Worte können unheimlich toll aufbauend sein und Mut machen und ein Aufrichten in schweren Situationen. Und dann sagt Jesus das, was auch Jakobus immer wichtig ist, es muss von Herzen kommen. Meine Worte verraten, wie es bei mir im Herzen aussieht. Jesus sagt in Lukas Kapitel 6, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, sagt Jesus, und tut nicht, was ich euch sage. Nun sind wir genau bei Jakobus wieder dabei. Tun muss danach folgen. Hören, tun. Und der Schlüsselvers in Jakobus, in diesem dritten Kapitel, ist der Vers 8. Dort schreibt Jakobus, aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das aufrührerische Übel voll tödlichen Gifts. Wenn Jakobus das sagt, dann ist ihm bewusst, dass ein Mensch ohne Gott seine Zunge nicht unter Kontrolle bringen kann. Und dann könnt ihr euch wirklich gesegnet und glücklich schätzen, denn wenn ihr an Gott glaubt, dann steht euch diese Möglichkeit zur Verfügung, eure Zunge, euer Denken, euer Herz zu verändern. Da steht, kein Mensch kann es zähmen. Das stimmt. Aber Gott kann. Mit Gott können wir an dem arbeiten, wie wir reden, wie wir denken, wie unser Herz aussieht. Und das ist so wichtig, dass wir das angehen. Dass natürlich der Mund wichtig ist, aber das Herz ist die Quelle. Da müssen wir ran. Wenn der Zorn im Herzen ist, dann kommt er irgendwann raus. Wir können das eine Zeit lang unterdrücken, aber dann platzt es irgendwann und dann verletzen wir, dann kommen Worte raus aus unserem Mund, die nicht wieder zurückzunehmen sind. Und das wollen wir verhindern, weil wir Jesus nachfolgen. Kein Mensch kann das zähmen, Gott kann. Weil Jesus in mir lebt, weil ich an ihn glaube, weil ich ihn aufgenommen habe, ist er in mir und er kann mein Herz ändern. Galater 2, Vers 20. Paulus schreibt, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und das müssen wir ausnutzen. Wenn Jesus in mir lebt, dann steht er mir immer zur Verfügung, egal wo ich bin. Und dann kann er auch mein Herz ändern. Denn das ist eben genau das, was bei Gott möglich ist, nämlich alles. Lukas 18, Vers 27, er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Menschen können die Zunge nicht kontrollieren, auch nicht das Herz. Was böse ist, bringt auch böse Worte hervor. Aber bei Gott ist eben das möglich, was uns Menschen unmöglich ist. Lasst uns das angehen als Christen, anders zu reden, anders zu denken, anders in unserem Herzen zu fühlen. Wenn da gar kein Zorn ist im Herzen, dann kommt auch kein zorniges Wort raus, ist doch klar. Da ist die Quelle des Übels, sagt Jakobus. Ganz besonders in Kapitel 4 kommt das nun mal vor. Da müssen wir ran. Und dann können wir auch die Zunge kontrollieren. Und ohne Gott funktioniert das nicht. Wir brauchen seine Hilfe. Ladet ihn ein. Ich weiß nicht, ob du schon mal und ihr schon mal so gebetet habt. Gott, veränder mein Reden, mein Denken und mein Fühlen im Herzen. Nimm den Zorn von meinem Herzen. Lass mich anders reden. Lass mich sanftmütig sein, barmherzig. Die Wahrheit sagen, aber eben voller Barmherzigkeit und Sanftmut. Du hast die Möglichkeit, durch Jesus dich zu ändern, was kein Mensch kann alleine. Und das ist ein unheimlicher Schatz. Nur wollen wir den nutzen? Oder haben wir vielleicht gar nicht drüber nachgedacht? Als Christ wird man ja nicht gleich sofort super geboren, sondern man lernt dazu. So ein Abend wie heute dient dazu, so ein Aha-Erlebnis zu haben, dass Gott uns anspricht und sagt, pass mal auf, Marc, an die Sache müssen wir jetzt ran. Und ich denke, okay, hast du recht, habe ich aber noch nie drüber nachgedacht, dass mein Reden so wichtig ist. Das Reden verletzt, weiß jeder. Aber dass Gott mir helfen kann, mein Reden zu ändern, dass ich nicht mehr damit verletze, das ist die Möglichkeit, die wir haben. Lasst uns sie nutzen. Denn es sollte uns nicht egal sein als Christen, wie wir reden, wie wir denken, wie wir fühlen. Zwei Dinge möchte uns Jakobus mit den Versen 1 bis 12 ganz besonders mitgeben. Die Zunge hat Kraft und Macht und, das ist sein Ding, wir können viel Schaden anrichten. Und das ist eben dieser Gedanke, das hat ja Birte vorgelesen, einmal mit dem Pferd, Pferde kontrollieren wir, mit dem Zaumzeug und ein Boot, ein riesiges Schiff, selbst so ein Flugzeugträger wird gesteuert durch ein kleines Ruder. Und das bewegt die Richtung. Wer am Steuer sitzt, gibt eben die Richtung vor. Und Jakobus sagt, wer die Zunge kontrolliert, kontrolliert auch den Rest seines Körpers. Wer das hinkriegt, kann viele andere Sachen angehen, die nicht in Ordnung sind. Weil wer das schafft, hat im Grunde den schwersten Teil geschafft. Die Zunge kontrollieren, das Reden, das Herz. Und dann kann man auch andere Probleme damit lösen. Das ist ein Segen, wenn man darüber sich Gedanken macht und das Herz sich ändert. Stellt euch mal vor, wo früher Zorn war und Wut, wo man sich aufgeregt hat mit rotem Kopf, ist auf einmal nur Frieden und Ruhe. Man kann ganz in Ruhe über die Dinge reden. Und wer das schon mal hingekriegt hat, der weiß, es kommen viel schönere Sachen raus. Das Gespräch wird konstruktiv. Der andere fühlt sich nicht angegriffen. Man kann drüber reden, der andere hört zu. Es lohnt sich wirklich, dieses Thema wirklich anzugehen. Und dann geht es eben nicht nur um das eigene Leben. Er sagt ja, nicht alle sollen Lehrer sein und werden, weil sie ein desto strengeres Urteil von Gott empfangen werden. Das heißt, wenn ich hier vorne stehe, was ich sage, wird härter beurteilt werden, als wenn irgendeiner einen Smalltalk macht zwischendurch und man über Gott und Jesus nachdenkt. Der Lehrer wird härter beurteilt werden. Verantwortung. Dabei geht es nicht um Eintritt ins Paradies, in das Leben nach dem Tod, sondern dann geht es eben darum, was habe ich getan im Leben? Und dann gibt es ja in der Bibel die sogenannte Preisgericht, wo es um die Taten geht. Aber das ist total unabhängig davon, ob ich ins Paradies komme oder nicht, ob ich das Leben nach dem Tod bekomme, sondern da geht es lediglich um eine Bewertung des Lebens, was ich getan habe. Was die Belohnung ist, sagt die Bibel nicht. Vielleicht ist einfach nur ein Handschlag mit Gott, dass er sagt, hast du gut gemacht. Dass es da verschiedene Stufen gibt, verschiedene Himmelsebenen, Wolke 7 und Wolke 3, sagt die Bibel nicht. Auf jeden Fall wird es so ein Gericht geben, was wir getan haben, wie wir geredet haben, was wir gedacht haben, was wir gelehrt haben. Und dann gibt es irgendeine Art von Belohnung dafür. Und Lehrer, Prediger, die über Gott eine Gruppe unterrichten, Hauskreisleiter, da, wo man Verantwortung trägt mit seinen Worten, da wird man genau beobachtet werden von Gott. Und dann ist es gut, dass man sagt, Gott, übernimm du mein Reden, Denken und Fühlen, übernimm du mein Reden vor der Gruppe, hilf mir dabei, dass ich die richtigen Worte finde. Das alleine zeigt schon, dass mir die Verantwortung bewusst ist. Tut das, betet das als Lehrer, wenn ihr irgendwo in einer Gruppe aktiv seid. Oder man sagt natürlich, oh Mann, das will ich nicht. Ich habe keine Lust, was Falsches zu sagen oder zu lehren. Dann sage ich lieber gar nichts, dann werde ich überhaupt kein Lehrer, kein Hauskreisleiter, übernehme gar keine Gruppe, weil das ist mir zu viel Verantwortung bei Jakobus, da kneife ich lieber. Das Schöne ist, und das überliest man schnell bei Jakobus, Jakobus möchte nicht, dass wir perfekt sind. Er macht nur darauf aufmerksam, sei dir dessen bewusst, aber er weiß ganz genau, wir machen Fehler. Und das wird manchmal überlesen bei Jakobus. Er sagt immer, tut das, was ihr hört, passt auf eure Zunge auf, seid schnell beim Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Aber wir verfehlen uns, und das ist jetzt Vers 2, denn wir verfehlen uns mannigfaltig, sagt Jakobus. Wir kriegen es nicht hin, gibt er zu. Und das Schöne ist, er benutzt hier wir, schließt sich mit ein. Er weiß genau, dass er Fehler getan hat. 33 Jahre hat er neben dem Sohn Gottes gelebt, und erst bei der Auferstehung ist er zum Glauben gekommen. Was wird er sich geärgert haben? 33 Jahre, hätte ich mal besser zugehört, hätte ich von Jesus, meinem Halbbruder, lernen können, habe ich nicht getan. Und er muss eingestehen, wir verfehlen uns mannigfaltig. Und wir werden uns auch weiterhin in unserem Leben mannigfaltig verfehlen. Nur das, was er möchte, ist, dass wir daran arbeiten. Wir werden hier keinen hundertprozentigen Zustand erreichen, wo alles perfekt ist. Aber wir sollen daran arbeiten, Jesus immer ähnlicher zu werden. Dass wir überdenken, was wir sagen, dass wir lernen, dass wir ausprobieren, dass wir vielleicht wieder stolpern und fallen, aber dass wir dann eben um Vergebung bitten, wieder aufstehen und weitermachen. Christsein, christliches Leben ist immer ein Lernen, dazulernen, wieder verfehlen und aufstehen. Aber uns ist das eben wichtig, dass wir uns nach Gottes Wort orientieren und das auch leben. Auch wenn wir wieder scheitern, auch wenn wir sündigen, lassen uns vergeben und bitten Gott dann um Hilfe beim nächsten Mal. Dann hoffe ich, merkt ihr, dass ihr Fortschritte macht, dass man weiterkommt, dass manche Sachen verschwinden. Mein Lieblingsbeispiel ist, mir wurde einmal klar bei einer Bibelarbeit, dass man nicht immer mein Gott sagen soll, weil da war dieses schöne Anspiel mit dem Vater Unser, dass einer halt immer sagt, mein Gott, und Gott sagt immer, ja, ich höre. Und dann kommt halt nichts mehr, weil wir es einfach so zwischendurch einbauen, ne? Mein Gott. Auch im Englischen wird das gemacht. Und eigentlich ruft man Gott an, er hört zu und wir machen andere Sachen und erwartet auf das, was wir eigentlich sagen wollen, was wir beten wollen. Und das wurde mir bei einer Bibel halt so schlagartig klar, das habe ich sofort umgestellt und abgestellt. Das habe ich danach nicht mehr gesagt, weil mir das einleuchtete. Bei manchen Dingen funktioniert das sehr gut, weil man dann kapiert hat und lässt es sein. Leute beschimpfen mit gemeinen Wörtern wie Arschloch oder Versager oder Idiot, passt nicht zu dem, was Jakobus sagt. Und da müssen wir daran arbeiten, solche Wörter einfach abzustellen. Sogar, und das ist das Schwierige, das Denken in unserem Herzen. Manchmal können wir ja eine fromme Fassade aufbauen und das nicht sagen, aber im Herzen denken. Ne? Du Idiot, du Versager. Aber die Kunst ist bei Jakobus sogar an das Herz ranzugehen. Mit Jesu Hilfe, der in mir lebt, das zu ändern. Dass ich gar nicht erst so fühle und so denke, dann kommt das erst gar nicht in den Mund. Das ist das Geheimnis, das Herz anzugehen. Nur das muss ich wollen. Ich muss daran wollen, wenn mir das egal ist, dann mache ich einfach so weiter. Verletze Leute. Aber als Christen sollten wir Jesus nachfolgen, und mit dem anderen eben ordentlich umgehen. Als Lehrer, aber auch als ganz normaler Christ im Smalltalk, im Miteinander mit Menschen, die nicht an Jesus glauben, anders denken, anders reden, anders fühlen. Immerhin wissen wir, verfehlen uns. Wir sollen Jesus nachfolgen und wachsen. Aber wir werden es nicht schaffen, perfekt zu sein. Wir alle kennen es eben. Ne? Zumindest den Gedanken abends im Bett, hätte ich das mal lieber nicht gesagt. Denn man sieht es, was das im anderen auslöst. Wenn man etwas sagt und er sackt sozusagen richtig äußerlich in sich zusammen, das hat getroffen, das tut weh. Ganz offensichtlich manchmal, wenn eine Träne fließt oder der wegrennt oder wütend wird, dann wissen wir, das Wort hat gesessen. Das tat weh und abends denkt man, hätte ich das mal nicht gesagt. Weil wir mit unseren Worten, so sagt es Jakobus, einen ganzen Wald anzünden können. Und jeder von uns weiß, dass das nicht übertrieben ist. Und so ein Waldbrand, der bleibt für Jahrzehnte sichtbar. Man sieht die Schäden und so ist es bei Leuten. Freundschaften gehen kaputt. Heute noch mit der Familie geredet beim Beerdigungsgespräch, die 3 Jahre lang nicht mit ihrer Mutter geredet hat. Weil irgendwas in den falschen Hals gekommen ist und hat eine Beziehung zerstört. Dauerhaft. Und das wollen wir eigentlich nicht. Und das zu kontrollieren, das wäre schön, das hinzukriegen. Und wir haben die Möglichkeit dazu. Lasst uns daran arbeiten. Warum habe ich das laut ausgesprochen, könnte man manchmal denken. Hätte ich mal meine vorlaute Klappe gehalten. Wenn es raus ist, wenn es den Mund verlassen hat, ist es zu spät. Wieso nicht den Mund anders nutzen? Aufbauen, friedlich reden, den anderen loben. Das wäre etwas, das können wir nämlich auch mit unserem Mund machen. Im Alten Testament, ich lasse die Stelle jetzt mal weg, aber das ist Jesaja 6, könnt ihr mal nachlesen, da wird Jesaja berufen und Gott sagt, ich habe deine unreinen Lippen berührt und mein Wort in deinem Mund gelegt. Das ist es, was wir haben wollen, dass Gott unsere Lippen berührt und unser Denken, unser Reden, unser Fühlen einfach ändert. Das zieht sich durch die ganze Bibel. Wer sich einmal damit beschäftigt, der findet immer wieder Stellen, wo das Reden unheimlich wichtig ist. Die Zunge kann viel anrichten. Und wer die Zunge kontrolliert, kontrolliert den Rest seines Körpers. In Sprüche 18, Vers 21, also ein schönes Buch in der Bibel, steht: Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird von ihrer Frucht essen. Wir können schöne Dinge machen mit unserem Mund. Gott loben, Gott Dank geben, zu ihm beten, mit ihm reden, die gute Nachricht von Jesus verkündigen, anderen Menschen Trost geben, andere Menschen aufbauen und loben. Aber irgendwie ziehen wir das Negative vor. Dabei könnten wir so viel Gutes tun. Es tut so gut, und das kennen wir auch alle, wenn man gelobt wird, wenn man gefördert wird, wenn Leute zeigen, ich mag dich. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Wenn man den ganzen Mist zur Seite lassen könnte und nur so reden könnte, dann würden wir uns aufbauen. Wieso immer auf den Fehlern rumhacken? Wieso immer auf die Macken aufmerksam machen? Die würden gar nicht mehr so eine große Rolle spielen, wenn wir uns auf die positiven Seiten beschränken würden. Loben bringt viel mehr als immer nur kritisieren und rummeckern. Probiert es mal aus. Aber ich glaube, wir wissen alle, dass es so ist. Natürlich muss man manchmal was sagen. Aber wenn man dann richtig 10-mal lobt und einmal ein bisschen was Ernstes sagt, dann müsst ihr mal sehen, was das für einen Erfolg gibt. Wer nur meckert, und solche Gespräche habe ich immer, komm doch mal vorbei, ich muss mal mit dir reden und dann geht's los. Das hast du falsch gemacht, jenes hast du falsch gemacht und das. Danach geht man klein raus aus so einem Gespräch. Aber wenn man das eben anders macht und lobt und aufbaut und dann mal zwischendurch einfließt, das war nicht ganz in Ordnung, und dann merkt man aber, der andere möchte mir nichts Böses, der will mich aufbauen. Aber Gespräche, wo nur gemeckert wird, sind einfach destruktiv und ziehen einen einfach runter. Und wir können das beobachten. Guck mal auf den anderen im Gespräch. Wir merken genau, wenn wir das wollen, was wir anrichten. Gutes oder Schlechtes. Unser Auftrag als Nachfolger Jesu ist aber, die Menschen aufzubauen, Richtung Gott zu bringen. Du bist ein geliebtes Geschöpf Gottes. Jesus ist für dich gestorben. Weißt du, was das heißt? Er ist für dich gestorben. Ist das nicht toll? Das heißt, du bist wunderbar. Du bist was Besonderes. Gott gibt seinen Sohn für dich. Man merkt, das baut einen auf. Ich kann natürlich auch sagen, wenn du nicht an Jesus glaubst, kommst du in die Hölle. Ihr kennt das. Wenn dein Gebet nicht gehört wird, dann machst du was falsch. dann bist es du, gib erstmal deine Sünden zu, bekenn deine Schuld. Und dann wird das Christsein anders. Dann verändert sich die Stimmung. Dann ist es geprägt von Angst, vom Kleinmachen. Aber wir wollen doch eigentlich anders Christen sein. Wir wollen Gott aus Liebe folgen, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Und da steckt so viel Kraft drin. Deswegen ist es eben das gute Evangelium, das Euangelion. Und nicht die böse Nachricht, die gute Nachricht. Und die wollen Menschen hören. Die müssen wir predigen. Und die Schuld wird einem schon bewusst werden, das Schlechte, wenn man hört, was Jesus für uns getan hat. Da kommt das schlechte Gewissen über das, was wir getan hat, genauso hoch wie bei Jakobus. 33 Jahre habe ich ohne dich gelebt. Das tut mir heute leid und weh. Und was ich falsch gemacht habe, auch. In der Liebe, in dem positiven Denken, in der Liebe zu Jesus wird die Schuld offenbart. Und das ist der beste Weg. Wenn ich dann vor lauter Freude und Liebe bei Jesus angekrochen komme und sage, es tut mir leid für das, was ich falsch gemacht habe, wo ich gesündigt habe. Und Jesus vergibt mir. Was für eine Kraft. Und wenn wir so Werbung machen für Jesus, also missionieren, auf fromm gesagt, dann ist der Erfolg da. Lasst uns an unserer Sprache arbeiten und wie wir reden und wie wir Menschen behandeln. Epheser 4, Vers 29, ich werfe immer wieder mal Bibelverse rein, damit ihr merkt, dass es überall Thema ist. Paulus schreibt, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gibt. Toll, ne? Das sollen wir tun. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, schreibt Paulus, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gibt. Das ist das Merkmal von uns Christen, so soll es sein. Realität im Gottesdienst, ich auch. Feiern, loben, man fühlt sich erhaben, hat was mitgekriegt an Gottes Wort, denkt, da gehe ich jetzt ran. Mehr beten, anders beten, mehr Bibel lesen. Dann steige ich ins Auto, fahre raus und da kommt so ein Idiot und schneidet mich hier. Und in dem Augenblick denke ich wieder, du Blödmann. Oder ich fahre auf die Autobahn drauf bei McDonald's, direkt in Stau nach dem Gottesdienst, heute auch wieder. Und man denkt, nein, was soll der Blödsinn hier? Und man fängt an zu fluchen, steht im Stau und kommt nicht weiter. Eben noch hier im Gottesdienst gesungen, gelobt und gleich durch irgendwas, irgendein Ereignis in der Welt wieder total umgedreht. Man ist am Schimpfen und am Fluchen und Jakobus sagt, das soll nicht sein. Er schreibt ja in Vers 9 bis 12, mit ihr loben wir, mit der Zunge, mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Mund kommt Loben und Fluchen, das soll nicht so sein. Brüder und Schwestern, schreibt er. Das ist nicht in Ordnung, aber wir machen es. Aber wir sollen daran arbeiten und lernen und das verändern. Fühlt euch nicht als Versager, wenn ihr das angeht, und dann doch euch wieder ärgert, weil irgend so ein Trottel euch irgendwie was antut oder im Straßenverkehr oder ein blödes Wort in der Familie, das trifft meistens auch immer ordentlich ins Herz und dann sind doch wieder blöde Gedanken da. Nicht schlimm, aber ihr merkt, es ist euch wichtig geworden und dann merkt ihr und denkt, Mist, das war wieder nicht in Ordnung. Versagt ja und trotzdem Pluspunkt, weil ihr gemerkt habt, das soll nicht so sein. Und dann weitermachen. Und irgendwann übt sich das ein und euer Herz wird sich verändern und dann immer noch Gottes Hilfe dazu holen und sagen, Gott, leg mir deine Worte in den Mund, ändere mein Herz, mach es gut, nimm den Zorn oder dieses Fluchen im Straßenverkehr weg. Und ihr werdet merken, dass ihr euch verändern werdet. Wenn ihr sagt, ist mir völlig egal, ändert sich gar nichts. Es muss euch ein Anliegen sein. Und das ist der Jakobusbrief, gerade was das Reden und Denken betrifft und Hören. Da können wir rangehen, weil er so richtig in unsere Wunde fasst und sagt, das ist nicht in Ordnung, das soll nicht so sein. Wäre schön, wenn nichts mehr Schlimmes unseren Mund verlässt. Aber vielleicht kennt ihr solche Menschen, die das hingekriegt haben. Früher hat man ja sowas von der Gesellschaft her gar nicht gesagt. Da durfte man gar nichts laut aussprechen, was böse war. Da gab es gleich einen von der Oma hinten auf den Kopf drauf. Zack. Ich habe meiner Oma, meiner Tante die Zunge rausgestreckt. Oh. Bitterböse war die Reaktion. Das habe ich nie wieder gemacht. Und heute sind wir frei. Ihr könnt ja nur hier irgendwie am Bahnhof gehen, da hört man alle Wörter, auch Wörter, die man noch nicht gehört hat, von ganz unten, die richtig tief sind. Das ist normal geworden, dass man einfach irgendwelche Fäkalienwörter rumschmeißt oder ganz normal miteinander redet und ständig irgendwelche komischen, verletzenden Worte einfügt. Aber wir als Christen sollen das nicht tun. Wir sollen uns nicht der Welt gleich machen, sondern wir sollen überlegen, wie wir reden, wie unser Herz orientiert ist. Das Ruder, das steuert sich nicht allein. Da muss jemand ran, das muss man anfassen. Das Lenkrad sozusagen, das Rad. Wir brauchen das, wir müssen da dran. Man lernt Ruhe, man lernt Segeln und das Ruder halten auch nicht über Nacht. Klar, wenn Flaute ist, dann denkt man immer, das kann ja jeder, ist ja nicht schwer. Aber wenn es stürmt und der Wind kommt und die Wellen peitschen, dann zeigt sich, ob man das Ruder wirklich unter Kontrolle hat. Der Mann von unserer Großtante, der konnte das Boot lenken im Sturm nur vom Geräusch der Wellen. Der saß drin am Steuer und hat gelauscht, wie die Wellen ans Boot schlugen. Und es war richtig Sturm. Und er konnte das nur vom Gehör her. Könnte ich nicht. Wenn wir so das mit der Zunge hinkriegen würden, dass wir die so kontrollieren, dann haben wir es geschafft. Wird vielleicht nicht hundertprozentig klappen, aber lernen, dran arbeiten. Ich bitte meine Frau nach vorne noch zum Lesen, damit ihr noch meine zärtliche Stimme hört, nicht nur meine. Ich lege dir die Bibel hin. Letzter Abschnitt, der ist auch nicht so lang, von der Weisheit.
Das sind dann die Verse 13 bis 18. Ich bin ein bisschen kleiner. Die Weisheit von oben. Wer ist weise und klug unter euch? Der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bitter Neid und Streit in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, menschlich und teuflisch. Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften.
Ich bleibe dabei, es ist erschreckend, wenn man das liest in Jakobus, wie konkret das auf unseren Alltag sich bezieht. Letztendlich, wenn ihr merkt, in irgendeinem Gespräch, da wallen die Emotionen hoch und es gibt Streit, dann müsst ihr sagen, stopp, was jetzt kommt, bringt keine Frucht mehr. Wir können uns wieder treffen, wenn sich alles beruhigt hat und dann reden. Aber das ist das Wort Gottes und ihr habt es gehört, wenn da Streit ist, Eifersucht, Zank, ist das nicht die Weisheit von oben? Und dann muss man das Gespräch irgendwie abbrechen. Aber das ist erschreckend, wie viele Gespräche dann von der Weisheit von unten bestimmt sind und nicht von oben. Ich habe die ganzen Merkmale gehört. Das sind sozusagen Testfragen, die ihr im Grunde genommen anwenden könnt auf jedes Gespräch. Und das wollen wir natürlich nicht, weil dann müssen wir uns eingestehen, fast jedes Gespräch ist irgendwie von Eifersucht oder komischen Gedanken bestimmt. Lasst uns daran arbeiten, lasst uns aufmerksam in die Gespräche gehen. Das sind praktische Testfragen, die ihr anwenden könnt. Ist das Gespräch friedfertig? Sind die Worte friedfertig? Merkt man den Wunsch nach Frieden? Ist Freundlichkeit zu erkennen? In den Worten, durch die Körperhaltung. Und ist derjenige oder diejenige, von dem Gespräch, das geführt wird, auch bereit, selbst zu lernen? Ganz oft werden ja Gespräche geführt, wo einer überzeugt ist, dass er mit seiner Meinung richtig liegt. Und dann dieser kleine Zusatz, ist man bereit, im Gespräch auch zuzuhören? Wieder das Thema von Jakobus. Und ist man bereit, auch zu lernen? gehe ich auch davon aus, dass ich vielleicht eventuell falsch liegen könnte. Geht ihr so in ein Gespräch rein, dass man sagt, ich sage jetzt meine Meinung, aber ich bin bereit zu lernen. Und ich mache das friedfertig, ich mache das nicht mit hochrotem Kopf, nicht mit Zorn. Und dann weiß ich, dann werde ich von Gottes Geist bestimmt. Aber sobald das ausartet, auch im Herzen, müsstet ihr eigentlich das Gespräch abbrechen. Weil ihr wisst, es ist nicht von Gott bestimmt, nicht die Weisheit von oben, nennt er das. Und da merkt ihr natürlich wieder das Alte Testament raus, dass Jakobus eben auch zu Juden, Christen redet. Es geht viel um Weisheit. Das Alte Testament ist voll mit Weisheit, Weisheitssprüchen. Das ist eben Jakobus, der mit seiner Sprache eben auch die Menschen erreichen möchte, die im jüdischen Glauben groß geworden sind. Nehmt das mal als Messlatte für eure Gespräche. Eifersucht, Selbstsucht, also Egoismus, führen zum Unfrieden und es sorgt dafür, dass das Böse, so schreibt er es, sich ungehindert ausbreiten kann. Und das wissen wir alle, so ein Gespräch artet schnell aus und ist auch nicht mehr unter Kontrolle zu kriegen. Dann gibt es wieder ein Gespräch und dann werden wieder andere Leute dazu gebeten. Man redet darum und man regt sich auf. Und es ist nicht in Ordnung, da ist keine Weisheit von oben. Was macht man dann? Beten? Ja. Das Gespräch abbrechen? Ich denke schon. Weil wenn es nicht von oben bestimmt ist und von unten und das Böse breitet sich in solchen Gesprächen ungehindert aus, dann müssen wir sagen, wir müssen das Gespräch abbrechen. Oder? Das wäre doch die Konsequenz aus Jakobus. Oder man beruhigt sich. Macht man auch, haben wir auch schon Gespräche geführt, kritische Gespräche. Das war in Hermannsburg in Äthiopien, da gab es auch Krach in der ganzen Belegschaft. Und da haben wir gesagt, so, wir machen jetzt erstmal eine Pause. Jeder geht erstmal spazieren, beruhigt sich und dann kommen wir wieder zusammen. Bringt tatsächlich manchmal was. Nur das Gespräch fortführen ist auch nach Jakobus nicht in Ordnung. Die Gefahr, dass sich das Böse in dem Gespräch ausbreitet und man noch wütender wird, ist groß. Wenn ihr schon mal mitgemacht habt, dann kommen Dinge aus der Vergangenheit auf einmal raus. Du hast aber vor 10 Jahren das und jenes gesagt. Und dann wird sich duelliert. Manchmal auch mit Bibelversen. Aber in Paulus steht aber Johannes hat aber auch gesagt. Auch wenn mit Bibelsprüchen hin und her gemacht wird, das ist nicht die Weisheit von oben. Wenn so ein Streit und so ein Zank vorhanden ist, geht es nicht. Das ist erschreckend konkret. Natürlich sagen wir, das können wir doch jetzt nicht abbrechen, müssen doch weitermachen, aber Jakobus sagt, die Gefahr ist riesig. Dass Worte aus dem Mund kommen, dass der Teufel sich ausbreitet, dass Spaltung passiert, wie viele Gemeinden, Freundschaften, Familien sind auseinandergegangen wegen blöden Gesprächen. Und das vergisst man nicht. Das nimmt man mit ins Grab. Damals auf dem Familientreffen. Du hast blöde Kuh zu mir gesagt, das habe ich dir nie vergeben. Der Hass sitzt dann tief und dann wisst ihr, welche Weisheit da geherrscht hat. Und was soll ich sagen, die Messlatte, die Testfragen an jedes Gespräch von Jakobus werden noch konkreter. Ist Erbarmen und Barmherzigkeit zu erkennen in dem Gespräch? Kommt am Ende was Gutes dabei heraus? Auch das ist dann eine Messlatte zu sehen, wie das Gespräch war. Ist das Gespräch frei vom Ansehen der Person? Geht man sich ans Leder? Du mit deiner Brille siehst ja blöd aus. Du mit deinen Tätowierungen und so weiter. Man geht die Person an. Schneid dir mal die Haare, dann siehst du ordentlich aus. Zieh dir mal ein ordentliches Hemd an. Alles schon gehört. Was kaust du hier Kaugummi im Gespräch? Das regt mich auf. Alles gehabt. Alles erlebt. Und dann müssten wir schon Lunte riechen, so heißt es ja, so heißt es im Deutschen. Dann müssen wir merken, oh, Vorsicht, das Gespräch geht in eine Richtung, wo der Teufel zuschlagen kann. Und dann müssen wir uns überlegen, was machen wir damit, dass wir dem entgehen, dass eben nicht Spaltung und Streit und Krieg und Wut dabei rauskommt. Abbrechen, rausgehen, Pause machen. Und Paulus sagt genau dasselbe. Es ist so einfach eigentlich, das Böse zu identifizieren und trotzdem meinen wir manchmal, das machen zu müssen. Und denken dann auch noch, ich rede in Gottes Namen. Es ist Gottes Willen, dass ich hier jetzt so bösartig auftrete, voller Wut und Hass, weil ich muss ja die Wahrheit verteidigen. Aber die Merkmale bei Jakobus und bei Paulus, die ähneln sich und identifizieren das Gute, den Heiligen Geist, Gott, und identifizieren das Böse. Und zwar ganz einfach. Paulus schreibt, und das ist Galater 5, offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Da haben wir wieder die gleichen Dinge wie bei Jakobus. Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung. Paulus, Jakobus, das Wort Gottes stimmt überein und macht die Sache identifizierbar, das Böse identifizierbar. Und dann Gegenprobe. Paulus fährt fort und schreibt, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Merkt ihr, das sind dieselben Dinge, weil es ein Geist ist, die Jakobus schreibt und die Paulus schreibt. Und es macht die Sache identifizierbar. Aber irgendwie machen wir das nicht. Denn das sind es doch. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Wenn wir alle so ins Gespräch gehen würden, dann wäre das ein konstruktives Miteinander und es kommt gute Frucht dabei heraus. Aber es ist eben doch Eifersucht, Egoismus, Zank und alles dabei. Und das führt zu keinen guten Früchten. Und trotzdem ist der Mensch in uns irgendwie bereit, trotzdem zu meinen, ja, ich muss jetzt mal richtig auf den Putz hauen. Jetzt muss ich die Wahrheit Gottes aber verteidigen mit hochrotem Kopf. Aber wir wissen, und es ist klar, dass nicht der Geist Gottes hier dahinter steckt. Wie oft sind lieblose Gespräche geführt worden, auch von mir, die nicht voll war mit Freude, mit Friede, Geduld und Freundlichkeit, Güte und Treue. Und da muss mir selbst bewusst werden, hey, ich habe nicht im Namen Gottes gehandelt und auch nicht geredet. Das muss mir klar sein. Und das ist der Punkt mit dem Jakobusbrief und ich hoffe, viele nehmen das mit von euch, dass man da rangeht. Wie gesagt, wir verfehlen uns mannigfaltig, ich vergesse diesen Satz nicht. Und dann ist Gott eben da, der vergibt und einen Neuanfang schafft. Aber wir müssen daran arbeiten, weil wir doch eben voller Liebe sind für Jesus Christus. Und das ist unser Auftrag, daran zu arbeiten. Paulus endet dann, die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Haben wir das? All unser Reden, unseren Zorn, unsere Zank gekreuzigt, ans Kreuz geschlagen, damit wir frei davon sind? Wenn wir im Geist leben, sagt Paulus danach, so lasst uns auch im Geist wandeln. Nichts anderes als das, was Paulus, was Jakobus sagt. Wenn wir im Geist leben, die Theorie, so lasst uns auch im Geist wandeln. Nichts anderes als hören und tun. Paulus und Jakobus werden oft gegeneinander ausgespielt. Paulus setzt mehr auf die Theorie, Gnade allein, und Jakobus sagt, mit Werken werdet ihr gerecht. Aber das stimmt einfach nicht. Zusammenspiel. Paulus legt mehr Wert auf die Theorie, die Gnade, und hat recht. Und Jakobus legt Wert auf die Praxis und hat auch recht. Und deswegen stehen beide in der Bibel, damit wir das Vollkommene lesen können. Beides, hören und tun. Das Zusammenspiel, sagt Jakobus selbst, das ist das Wichtigste. Amen. So, nochmal zu euch. Habt ihr nochmal Fragen zu diesem Thema? Was sagt ihr zu den Gesprächen? Wenn das so identifizierbar ist, dann haben wir es eigentlich ganz einfach, zu gucken, ob wir Gottes Wort reden und in seinem Geist wandeln oder eben ein anderer Geist, Jakobus sagt ja, weltlich oder sogar teuflisch beim Reden und Denken und Fühlen bestimmt. Einer kann sich melden und sagen, ich gehe da jetzt ran. ich möchte mein Denken ändern, mein Reden, ich will das versuchen. Das wäre super. Dann weiß ich, das hat Gott euch aufs Herz gelegt. Ne? Meldet sich keiner? Also mir ist das bewusst geworden, und das ist gut, dass man eben immer wieder auch durch die Bibel liest, weil man kennt den Brief eigentlich. Aber macht gerne einen Bogen über die Dinge, die so konkret sind oder einen selber auch anklagen. Weil man hat diesen Zorn manchmal im Herzen und er ist nicht in Ordnung. Das muss uns einfach bewusst sein. Das soll nicht sein. Das ist ein schöner Satz von Jakobus. Das soll nicht sein. Das muss uns bewusst sein. Und dann kann man sich entschuldigen, dann kann man sich an sich arbeiten, dann kann man dafür beten, dass Gott einen ändert und hilft, dass das Herz sich ändert, das Reden sich ändert, das Denken sich ändert. So ist es. Und das sagt Paulus ganz genauso. Ich möchte, aber es klappt nicht immer. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Mein Kopf sagt, das macht Sinn, das stimmt. Und dann gehe ich eben raus in den Straßenverkehr oder meine Arbeitskollegen, die mich immer schon nerven, und dann ist mein Wille verpufft. Ich will eigentlich, ich weiß, dass es sinnvoll ist, so zu reden und zu denken und zu fühlen. Ich möchte diesen Frieden haben. Aber dann gibt es irgendwas in der Welt vor der Haustür, das bringt mich wieder durcheinander und ich falle zurück in alte Muster. Wir verfehlen uns mannigfaltig und dann stehen wir als Christen wieder auf und gehen die Sache wieder an. Und irgendwann ist es verschwunden. Irgendwann ist es verschwunden. Oder es klappt sofort, auch das kenne ich. Mit dem mein Gott hat funktioniert, als ich mich bekehrt hatte zu Jesus. Angst vor der Dunkelheit, habe ich schon öfters erzählt. Im Flur mit 15 Jahren musste immer noch das Licht brennen, weil ich Angst hatte in der Dunkelheit. Und nach 2 Jahren merkte ich, hey, seit 2 Jahren brauchte ich kein Licht mehr. Habe ich nicht darum gebeten, war auf einmal geschehen, durch die Bekehrung. Einfach dieses, ich habe keine Angst mehr in der Dunkelheit. Wunder. Das war ein Wunder. Habe ich auch erst 2 Jahre später gemerkt, gar nicht in dem Augenblick. Toll, Gott ändert manches in unserem Leben, nimmt Angst weg und ändert unser Herzen. Und dann gibt es jede Menge, an dem ich noch an arbeiten muss. Ein Leben lang, befürchte ich. Manches dauert eben, das ist wie beim Lernen. Man lernt nie aus und man gerät immer wieder in Situationen und man selber wird schwach, weil man durch persönliche Ereignisse vielleicht irgendwie dünnhäutig geworden ist. Corona, Ukraine-Krieg hat viele Menschen dünnhäutig gemacht. Die ticken manchmal aus wegen Kleinigkeiten, weil so viel Wut innen drin ist. Und das kommt auch noch in Kapitel 4 so schön raus. Ich lese das mal vor, weil es einfach klasse ist. Es fängt an mit, und das ist ja dann morgen Abend dran, Jakobus schreibt, woher kommt Streit? Woher Krieg unter euch? Aktuelles Thema. Kommt's nicht daher, aus euren Gelüsten, die da streiten, in euren Gliedern, in eurem Herzen steht er eigentlich. Ist das nicht die Quelle allen Übels, allen Streites, alles Krieges, dass wir einfach hier im Herzen keinen Frieden haben, machtgeil sind, gierig, Wünsche haben, Begierden haben? Ist das nicht die Quelle? Und das passt ja zum Herzen, dass Gott es ändern kann. Aber auch nur Gott. Mensch kommt da nicht raus.